Ja, vielen Dank für die liebe Ankündigung und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es ist echt eine Ehre für mich, heute hier vorne zu stehen und so schnell wieder die Vertretung zu machen für Manu. Es war ja doch erst 4 Wochen her, seitdem ich das letzte Mal hier war. Die Predigt war wohl doch ganz gut, sodass ich schnell wieder eingeladen wurde, hätte ich nicht erwartet. Aber ja, wow, was für eine starke Lobpreiszeit, wie du gerade schon gesagt hast. Ich war echt begeistert. Und ich stand während dem Lobpreis da hinten und ich versuche immer meine Stimme vorher zu schonen vor der Predigt. Das fällt mir schwer, im Lobpreis da nicht so laut mitzusingen. Aber ich durfte euch hören und es war ein Vorrecht. Und ich habe wirklich so einen Hunger gespürt hier nach Gott, nach Gottes Gegenwart, danach ihn zu preisen. Und es ist so kostbar, es ist so schön. Deshalb einfach nur als Ermutigung, bleibt hungrig. Gott hat echt was vor. Und genau, wir wollen heute Morgen ja auch im Wort hungrig bleiben. Wir wollen, Jesus hat mal gesagt in seinem Gebet, unser tägliches Brot gib uns heute, unser Brot, eben Gottes Wort, jeden Tag. Und da möchten wir heute reinschauen. Aber kurz vorab eine Frage, wer von euch, wir hatten es gerade schon, FC Heidenheim, wer von euch ist denn Fan, Fußballfan? Gibt es hier ein paar Begeisterte? Ein paar wenige, ja. Ich habe eigentlich gehofft, also eigentlich, ich darf euch zum einen zum ersten Bundesliga-Punkt gratulieren. Ich habe gehofft, dass ich euch zum ersten Heimsieg gratulieren darf letzte Woche. Ich habe das Spiel angeschaut und es war echt mega spannend. Es ist eigentlich ein richtig gutes Spiel. Was für ein geniales erstes Bundesliga-Tor von Heidenheim, dieses Freistoßtor. Wunderschön. Aber so wie es Leben ist, man führt 2-0, alles ist gut und dann kommt ein Anschlusstreffer und irgendwie fängt das Zittern an. Und leider hat es nicht zum Sieg gereicht. Aber irgendwie passt es auch manchmal so zu unserem Leben. Manchmal scheint alles gut zu gehen und dann kommt so ein Anschlusstreffer und irgendwie man denkt, hä, was ist jetzt los? Und ich möchte mit euch heute eine Geschichte anschauen aus der Apostelgeschichte, wo sehr ähnlich ist, wo das Leben von Paulus drunter und drüber geht. Kurz zum Kontext, also wir steigen gleich ein in Apostelgeschichte 27. Paulus war auf seiner dritten Missionsreise unterwegs. Ihr kennt Apostel Paulus. Es ist derjenige, der ganz viele Gemeinden gegründet hat, der nachdem er Jesus begegnet ist, hinausgegangen ist in die Welt und Menschen von Jesus erzählt hat und wirklich einige Gemeinden gegründet hat, Leiter eingesetzt hat, um diese Gemeinden dann wiederum verantwortlich zu sein. Doch während seiner dritten Missionsreise ist er festgenommen worden. Und so endete die Missionsreise in Jerusalem und er wurde dort inhaftiert. Und sein Fall war ein bisschen ein besonderer Fall. Keiner wusste so richtig, ja, was machen wir jetzt mit Paulus? Wird er jetzt zum Tode verurteilt? Was ist denn da jetzt das Urteil? Und keiner wollte eigentlich so ein richtiges Urteil treffen. Und während dieser Zeit oder schon ein bisschen davor hat Paulus so von Gott auch eine Vision bekommen, dass Gott ihn in Rom haben möchte. Dass Gott Paulus nach Rom senden wird. Also Paulus hatte dieses Versprechen und jetzt ist er da im Gefängnis. Das Ganze zieht sich über 2 Jahre im Gefängnis und schließlich wird beschlossen, dass Paulus seinen Fall jetzt dem Kaiser in Rom vorgetragen wird. Also wird Paulus als Gefangener nach Rom transportiert oder verschifft. Und ich weiß nicht, Italien ist natürlich richtig schön. Ich war schon öfters, hatte die Ehre, in Italien zu sein. Einfach wunderbare Landschaft, wunderbar, um Urlaub zu machen. Rom, mit Sicherheit war ich selber noch nie, aber mit Sicherheit auch eine richtig schöne Stadt. Aber Paulus, seine Umstände waren nicht, um Urlaub da zu machen, sondern als Gefangener dorthin zu kommen. Genau, und da steigen wir jetzt ein, noch in Jerusalem, in Apostelgeschichte 27. Und es ist so, ich werde recht viel vorlesen heute von Gottes Wort. Das ganze Kapitel 27 und ein Teil von Kapitel 28. Jetzt denkst du, wow, das kriegt ganz schön viel. Ich habe euch auch nicht mit Absicht den Text vorne hin projiziert. Es ist eine sehr spannende Geschichte, man kann gut zuhören. Deshalb einfach als Ermutigung, hört einfach gut zu und lasst die Geschichte auf euch wirken. Ich werde immer mal wieder quasi kurz pausieren und dann einfach paar Gedanken zu dieser Stelle sagen, so wie können wir oder was können wir daraus jetzt auch für unseren Alltag mitnehmen oder für unser Leben als Christen. Genau, Apostelgeschichte 27. Als unsere Abreise nach Italien beschlossen war, wurden Paulus und einige andere Gefangene einem Hauptmann übergeben. Er hieß Julius und gehörte zur sogenannten kaiserlichen Kohorte. Wir gingen an Bord eines Schiffes aus Adramyttion, das die Küstenstädte der Provinz Asia anlaufen sollte. Aristarch, ein Mazedonier aus Thessalonich, begleitete uns. So fuhren wir ab. Am nächsten Tag legten wir in Sidon an. Julius behandelte Paulus sehr entgegenkommend und erlaubte ihm, seine Freunde aufzusuchen und sich von ihnen mit allem Nötigen versorgen zu lassen. Hey, wie cool zu sehen, dass Paulus, obwohl er Gefangener war, trotzdem Gottes Gunst auf seinem Leben hatte. Und diese Gunst wirkte sich in diesem Fall aus, dass er einfach einen Hauptmann hatte, der ihn einigermaßen gut behandelt hatte. Er durfte sogar seine Freunde sehen und sich versorgen lassen. Auch Gottes Versorgung in dieser Zeit als Gefangener war für Paulus da. Wie genial eigentlich dieses Zeugnis. Hey, Gottes Versorgung ist da, auch wenn du Gefangener bist. Auch wenn du eigentlich, wenn Paulus kein Einkommen hatte im Gefängnis, Gottes Versorgung ist da. Und das möchte ich auch dir heute zusprechen und uns zusprechen. Gottes Gunst ist auf unserem Leben, wenn wir Jesus nachfolgen. Und vielleicht fühlt sich Gottes Gunst nicht immer ganz so an, wie wir es uns vorstellen oder wie wir es gerne hätten. Vielleicht wirkt sie sich dadurch aus, dass sie einfach die richtige Tür zum richtigen Zeitpunkt aufgeht, wo wir eigentlich gar nicht beeinflussen können, aber Gott uns einen Weg doch irgendwo lenkt. Oder sie wirkt sich dadurch aus, dass wir auch in Zeiten, wo wir allen Grund hätten zu meckern, trotzdem irgendwie dankbar sein können und zufrieden, weil wir wissen, hey, wir tragen Gottes Gegenwart in uns und wir sind frei von unserer Schuld. Und Gottes Gunst kann sich ganz unterschiedlich auswirken. Und ich möchte dir zusprechen, hey, Gottes Gunst ist auch auf deinem Leben. Ich habe euch eine Karte mitgebracht. Du kannst die genau gerne jetzt hinprojizieren. Das zeigt so ein bisschen, man hat versucht, diese Reise jetzt von Paulus, die er nach Rom antritt, aufzuzeichnen. Also es geht hier unten rechts, seht ihr Jerusalem. Und Rom seht ihr ganz oben im Stiefel, genau in Italien. Und also die oben, die Striche auf dem Land, die müsst ihr nicht beachten, aber die Striche eben auf dem Wasser, um Zypern rum, so Kreta, hat versucht, das so ein bisschen nachzuzeichnen, weil es wird recht detailliert jetzt auch erzählt von Lukas, also dem Autor von der Apostelgeschichte. Genau. Und ich lese einfach weiter, ihr hört gut zu, könnt eben daher auch auf die Landkarte schauen und versuchen, findet ihr ein, zwei Städte, die jetzt erwähnt werden. Genau. Wieder auf See zwang uns ein Gegenwind, im Schutz der Ostküste von Zypern weiter zu segeln. Wir durchfuhren das Meer entlang der Küste von Cilicien und Pamphylien und erreichten schließlich Myra in Lycien. Also ein paar Namen sind mittlerweile auch anders, als sie damals quasi erwähnt wird, hat sich einfach ein bisschen was geändert. Viele Tage machten wir nur wenig Fahrt und kamen mit Mühe auf die Höhe von Knidos. Weil wir Knidos wegen des starken Windes aber nicht anlaufen konnten, nahmen wir Kurs auf Kreta. Wir steuerten an Kap Salmone vorbei und segelten dann an der windgeschützten Seite der Insel entlang. Mit großer Mühe erreichten wir so einen Ort namens Kaloi Limenes, nicht weit von der Stadt Lasea entfernt. Also erstmal finde ich es mega cool zu hören, so ein bisschen, wie diese Reise ablief. So, sie hatten ein bisschen Gegenwind bekommen, dann haben sie den Kurs geändert, sind um Kreta rum. Mega spannend, das einfach so mitzubekommen. Aber gleichzeitig finde ich es auch interessant, dass Paulus seine Reise geht los und Gott hat ja zu Paulus gesagt, hey, ich werde dich nach Rom senden. Und jetzt kommt auf einmal ein Gegenwind auf. So, sie müssen ihren Kurs ändern. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, aber vielleicht, also ich glaube, das geht uns öfters auch im Leben, als allgemein im Leben so, aber auch gerade auch als Christen so. Man wird irgendwie neu von Gott berührt, du bist begeistert und fängst neu an für Jesus zu brennen und übernimmst irgendwie einen Dienst oder hilfst damit und auf einmal irgendwie verletzt dich jemand dort, einer deiner Brüder oder Schwester. Oder du, irgendeine Situation kommt auf, wo du denkst, hä, Gott, ich bin doch jetzt ganz neu für dich am Brennen und ich mach doch hier deinen Wille, warum läuft jetzt die Dinge schief? Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das kennt, ich durfte das selber auch erleben. Gott hat mir eben das Thema Bibelschule, theologische Ausbildung sehr deutlich gemacht und sehr deutlich aufs Herz gelegt. Und dann hat er mir das Hilson College in Sydney aufs Herz gelegt. Und habe gemerkt, wie ich da einfach hingerufen werde. Und für mich stand dann damals die Entscheidung zwischen Hillsong College oder Berühr. Berühr kennen bestimmt einige, mittlerweile heißt es Theologisches Seminar in Erzhausen bei Darmstadt. Und ich als gute Schwabe, der auch gut mit dem Geld umgehen kann, habe natürlich so eine Kostenaufstellung gemacht, genau, Vergleich, okay, was kostet mich Berühr 5 Jahre, was kostet mich 3 Jahre, ging das in Sydney. Und das war dann schon sehr erschreckend, dieser Unterschied, weil Sydney einfach so viel teurer war. Und ich war jetzt, hatte einen normalen Job, also jetzt nicht einen Großverdiener, und ich dachte schon, hey Gott, wie soll ich das denn machen, wie soll ich das schaffen? Und macht es nicht viel mehr Sinn, nach hier in Deutschland zu bleiben? Und ist einfach viel günstiger. Und ja, und ich habe aber gemerkt, wie das mich nicht losgelassen hat. Und ich habe mich dafür entschieden. Und ich habe einfach so gemerkt, wie, obwohl es Geld reinkam und ich auch vor Ort in Sydney einen richtig guten Job hatte, also während dem Studium, wo ich echt Spaß hatte, wo ich gut Geld verdient habe. Und er einfach da mich gesegnet hat darin. Aber erstmal diese Schwierigkeiten, so wie wir entscheiden uns für Gott und auf einmal kommen Schwierigkeiten, Gegenwind. Wo du denkst, hä? Aber ich glaube, dass wir diesen Widerstand als Christen immer erleben. Dieser Widerstand kann ganz unterschiedlich aussehen. Vielleicht ist es auch, dass du irgendwie sich andere über dich lustig machen auf der Arbeit, weil du gehst sonntags in die Kirche. Oder du ja auch nicht so gut behandelt wirst kann sich ganz unterschiedlich auswirken auf unser Leben. Die Frage ist halt, wie gehen wir mit Widerstand in unserem Leben um? Lassen wir uns davon erniedrigen und entmutigen? Oder nehmen wir es vielleicht auch als Challenge und sagen, hey Gott, wenn ich Widerstand erlebe, dann bin ich genau auf dem richtigen Weg und vertraue dir, auch wenn ein Gegenwind aufkommt. Aber lesen wir weiter. Vers 10. Weil es die Schifffahrt gefährlich zu werden begann, warnte Paulus die Besatzung. Männer, sagte er, ich sehe große Gefahren auf uns zukommen, wenn wir die Reise fortsetzen. Wir riskieren nicht nur die Ladung und das Schiff, sondern auch unser Leben. Aber der Hauptmann schenkte dem Steuermann und dem Schiffseigentümer mehr Vertrauen als den Worten des Paulus. Kann man dem Hauptmann was übel nehmen? Nee, er hat einfach auf die erfahrenen Leute gehört, auf den Schiffseigentümer, auf den Captain, und hat daran die Entscheidung getroffen und nicht auf den Laien Paulus. Also kann man ihm eigentlich nichts übel nehmen. Weiter geht's. Als dann ein leichter Südwind einsetzte, meinten sie, ihr Vorhaben sei schon geglückt. Sie lichteten die Anker und segelten so dicht wie möglich an der Küste Kretas entlang. Doch kurz darauf brach von den Bergen der Insel her ein Wirbelsturm los, der sogenannte Eurakylon, und riss das Schiff mit. Weil wir mit dem Sturm gegenüber machtlos waren, mussten wir uns treiben lassen. Im Schutz der kleinen Insel Kauda gelang es uns mit größter Mühe, das Beiboot unter Kontrolle zu bringen und an Bord zu ziehen. Dann sicherten die Seeleute das Schiff, indem sie die Taue um den Rumpf spannten, und weil sie fürchteten, in die Syrte verschlagen zu werden, brachten sie einen Treibanker aus und ließen das Schiff treiben. Weil der Sturm uns stark zusetzte, warfen die Seeleute am nächsten Tag einen Teil der Ladung ins Meer. Und einen Tag später warfen sie sogar Teile der Schiffsausrüstung eigenhändig über Bord. Tagelang waren weder Sonne noch Sterne zu sehen. Der Sturm ließ nicht nach und so schwand zuletzt jede Hoffnung auf Rettung. Tagelang waren weder Sonne noch Sterne zu sehen. Der Sturm ließ nicht nach und so schwand zuletzt jede Hoffnung auf Rettung. Plötzlich nicht nur ein Gegenwind, der da aufkommt, sondern ein ganzer Sturm. Ein Sturm, der so stark ist, dass sie jegliche Kontrolle über ihr Schiff verlieren. Der so stark ist, dass sie auf einmal nicht mehr wissen, wo sie sind. Dass sie auf einmal nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Dass sie auf einmal nicht mehr die Sterne und nicht mehr die Sonne tagsüber sehen, sondern von Sturm, von Wolken, von Nebel umzingelt sind und absolut keine Kontrolle mehr hatten über das Schiff. Ich weiß nicht, ob du es kennst, ob du solche Situationen in deinem Leben auch schon mal hattest oder gerade erlebst, wo gefühlt alles um dich herum dunkel ist, wo du nicht weißt, wo oben und unten ist, wo du nicht weißt, wie es eigentlich weitergehen soll, wo du am Verzweifeln bist, wo du völlige Kontrolle über dein Leben verloren hast oder vielleicht auch so Schicksalsschläge, wo du Menschen verlierst und du denkst, hey Gott, wie kannst du sowas zulassen? Gott, wo bist du eigentlich? Ja, Gott, wo bist du eigentlich? Diese Frage stellt man sich, glaube ich, immer wieder in seinem Leben. Und auch ich habe mich schon die Frage öfters gestellt. Und ich könnte euch jetzt auch Situationen aus meinem Leben erzählen, wo es mir genauso ging. Mal mehr, mal weniger. Aber wo ich genauso, Gott, warum passiert mir das? Gott, ich vertraue dir doch. Ich lebe mein Leben, versuche es dir nachzufolgen. Versuche, ja, ein guter Christ zu sein irgendwo. Und Gott, warum lässt du sowas zu? Warum muss ich sowas erleben? Und auf diese Frage habe ich heute für euch keine Antwort, wenn du diese Frage momentan stellst. Und ich leider, oder ja, gibt auch, glaube ich, Gott uns nicht allzu oft die Antwort auf diese Frage. Manchmal ist das Leben ziemlich dunkel. Und ja, manchmal eben oder oft finden wir keine Antwort auf diese Fragen, aber wir Menschen, wir lieben es, in Kontrolle zu sein. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber wir möchten gerne Kontrolle haben und Kontrolle über unser Leben zu bestimmen. Doch manchmal eben bricht alles um uns herein, unsere Sicherheit, sie geht verloren. Man hat es so gut bei Corona gemerkt, als die Pandemie losging. So auf einmal Klopapier war ausverkauft, Reis, Nudeln war ausverkauft. Die Leute haben ihre Sicherheit verloren und haben versucht, ihre Sicherheit bei Dingen wie Klopapier zu holen und Reis zu holen, weil sie dachten, okay, wenn ich jetzt ein paar Packungen Reis mehr habe, dann fühle ich mich ein Stück weit sicher. Wir sehen uns nach Sicherheit. Aber oft, ja, das Leben kann uns keine Sicherheit schenken. Unser Job kann uns keine Sicherheit schenken. Und eins, ja, meine ich zu behaupten, zu wissen, dass egal in welcher Lage wir sind, wir können Gott vertrauen. Und egal wie aussichtslos und hoffnungslos manche Dinge auch sind, aber ich weiß, dass Gott uns herausführen möchte aus den Stürmen. Gott sagt es in seinem Wort, ja, er möchte uns nicht ewig im Sturm lassen. Und er möchte bei uns, zum einen möchte er bei uns sein in dem Sturm, aber er möchte uns herausführen. Und nicht herausführen, dass wir gerade irgendwie so das überlebt haben und wir gerade noch so irgendwie aufrecht stehen können, sondern er möchte uns darin stärken. Er möchte, dass wir aus den Stürmen herauskommen, gestärkt und tiefer im Glauben zu ihm. Und genau das geschieht, wenn wir ihm im Sturm vertrauen. Dann zieht er uns näher an sein Herz. Wir haben zwei Möglichkeiten, in solchen Situationen wie Paulus hier zu reagieren. Entweder wir halten an Gott fest oder eben nicht. Diese Entscheidung, sie liegt bei uns. Glaube bedeutet aber auch, im Zweifeln Gott treu zu sein. Im Zweifeln Gott treu zu sein. Aber schauen wir, wie es weitergeht. Die Geschichte ist noch nicht vorbei. Im Vers 21 möchte ich weiterlesen. Niemand wollte mehr essen. Da hob sich Paulus und sagt: Ihr Männer, man hätte allerdings auf mich hören und nicht von Kreta abfahren sollen. Dann wäre uns dieses Unglück und der Schaden erspart geblieben. Hey, ich feiere das, dass Paulus so ehrlich einfach hier ist und sich das nicht nehmen hat lassen, Recht zu haben. Wie gut ist es, Recht zu haben, vor allem so im Nachhinein und dann Leuten so richtig, habe ich es dir nicht gesagt? So, und Paulus macht genau das, habe ich es euch nicht gesagt, ihr hättet auf mich hören sollen. Und ich liebe das an der Bibel, dass sie so ehrlich ist. Und Paulus auch ein Mensch war einfach, der einfach auch ja, seinen Stolz irgendwo hervorkommen hat lassen. So, hey, ich habe es euch doch gesagt, Leute, ihr hättet auf mich hören sollen. Weiter geht's, Vers 22. Doch jetzt ermahne ich euch, nicht den Mut zu verlieren, denn keiner von euch wird umkommen. Nur das Schiff wird verloren gehen. Letzte Nacht kam nämlich ein Engel Gottes zu mir, des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Er sagte zu mir, Paulus, du musst dich nicht fürchten. Gott will, dass du vor den Kaiser trittst und er wird deinetwegen allen, die mit dir fahren, das Leben schenken. Habt also Mut, Männer. Ich vertraue Gott, dass es so kommen wird, wie er mir sagen ließ. Und er hat bestimmt, dass wir an einer Insel stranden. Ich finde es bemerkenswert, wie Paulus hier reagiert. Also zum einen hätte er erstmal auch sagen können, hey Gott, Moment, Also schön, dass du unser Leben bewahrst, das finde ich toll, aber warum müssen wir Schiffbruch erleiden? Warum muss das Schiff und die Ladung zugrunde gehen? Du kannst uns doch auch so sicher an diese Insel führen. Warum, Gott, müssen wir denn Schiffbruch erleiden? Und zweitens, wie Paulus hier reagiert, was er zu den Männern sagt. Paulus, er hat keine Panik und Angst weit verbreitet, sondern er hat den Männern Mut und Hoffnung gemacht. Wie sehr brauchen wir das in unserer heutigen, so angsterfüllten Welt? Wenn du in die Nachrichten schaust, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da ist nur negativ, Schlagzeile nach negativ, nach negativ. Und das läuft schief und da ist ein Unglück und da machen Menschen böse Sachen. Und es ist unfassbar traurig, das zu hören, aber auch so, es gibt keinerlei Nachrichten der Hoffnung mehr. Gerade auch Thema Corona. So, es gab nur noch und diese Zahlen und diese Zahlen und diese Zahlen, aber mal so gute Nachrichten gab es eigentlich selten. Und wie sehr brauchen wir das in unserer Welt, dass wir als Christen da einen Unterschied machen, wenn wir von der nächsten Katastrophe, wenn wir von der nächsten Krise hören, anstatt weiter Angst zu verbreiten, Hoffnung zu verbreiten, Menschen zu ermutigen, Menschen sagen, hey, ich habe einen Gott, dem kann ich vertrauen und ich habe keine Angst davor, was da jetzt kommt, weil ich habe einen Gott, der auf meiner Seite steht, der mein Leben in seiner Hand hält. Wie schnell, und ich ertappe mich da wirklich auch selber oft dabei, lästern wir auch über unsere Regierung, weil sie irgendwelche Dinge entscheiden, wo wir nicht übereinstimmen, wo vielleicht manche Dinge auch wirklich schiefläufen und ach, das machen sie schon wieder Blödsinn und die sind doch auch nicht imstande. Wie schnell passiert es und sollen wir nicht eigentlich viel mehr für sie beten und Gutes über sie aussprechen, sie zu segnen mit Gottes Wahrheiten? Ich spreche zu 100% zu mir selber und weil ich mich selber darin immer wieder tappe, denke ich so, Mist, das wollte ich doch nicht tun. Und anstatt mich mit anderen Krüppchen zusammentun und schlecht über die Regierung zu reden, möchte ich sie segnen, möchte ich für sie beten. Oder auch in unseren Kirchen. Wie schnell passiert es, dass wir doch über den einen oder anderen schlecht reden? So, hast du schon gehört, was die Person sich wieder geleistet hat? Oh, als Christ, das geht ja gar nicht. Wie schnell steigen wir auf diesen Lästerzug? Ich hoffe, hier ist es nicht so mit auf. Dieses Lästern ist wirklich Gift für die Gemeinde. Es ist Gift für Gottes Geist, weil es hindert ihn zu wirken. Und ich möchte uns ermutigen, da auch einfach aufzupassen. Und anstatt Schlechtes über Menschen und über unsere Brüder und Schwestern zu sprechen, lasst uns Gutes über sie reden. Lasst uns Leben hineinsprechen in deren Situation. Lasst uns Gottes Wahrheiten über sie aussprechen. Lasst uns prophezeien und lasst uns sie ermutigen. Lasst uns einander wertschätzen und nicht immer nur das Negative im Blick zu haben. Ich finde es so genial, was Paulus hier macht. Er verkündet keine weitere Angst und Sorge und oh nein, das Schiff wird zu Bruch zu gehen und es ist alles so blöd. Und nein, er verkündet weiterhin Hoffnung. Er macht den Männern Mut. Und ich glaube, dass wir immer Gründe haben, um uns aufzuregen. Aber wir haben auch immer Gründe, um dankbar zu sein. Manchmal gibt es in unserem Leben Umwege, aber auch diese Umwege können zum Leben dazugehören. Und gerade diese Umwege möchte Gott gebrauchen. Wir sehen es bei Paulus seiner Geschichte. Ich möchte weiterlesen. Genau. In der 14. Nacht, als wir auf dem Adriatischen Meer dahintrieben, merkten die Seeleute gegen Mitternacht, dass wir uns der Küste näherten. Sie warfen das Lot aus und maßen eine Wassertiefe von 37 Metern. Kurze Zeit später warfen sie das Lot noch einmal aus und kamen auf 28 Meter. Weil sie nun fürchteten, auf Klippen aufzulaufen, warfen sie vom Heck 4 Anker aus und wünschten sich den Tag herbei. Dann aber machten sie einen Versuch, das Schiff zu verlassen und zu fliehen. Unter dem Vorwand, auch vom Bug aus Anker auszubringen, ließen sie das Beiboot ins Wasser hinab. Da warnte Paulus den Hauptmann und die Soldaten, wenn diese Männer nicht auf dem Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Da kappten die Soldaten die Taue des Beiboots und ließen es wegtreiben. Es ist interessant, dass Paulus sagt, hey, sie müssen im Schiff bleiben, um gerettet zu werden. Ich würde behaupten heute, oder ich würde sagen, hey, dieses Schiff steht heute für die Gemeinde und ich möchte dir Mut machen, hey, bleib im Boot, bleib in der Gemeinde. Vielleicht hast du Verletzungen erfahren, vielleicht bist du so ein bisschen am Zweifeln, ja, macht das denn alles Sinn und ach, manchmal, ich werde doch hier ausgenutzt und keine Ahnung. Aber Gemeinde ist Gottes Plan und Gemeinde ist kostbar. Wir brauchen diese Gemeinschaft miteinander und ich möchte dich nur ermutigen, hey, bleib in der Gemeinde Gottes, bleib. Gemeinde ist kein Ort, sondern du bist die Gemeinde und jeder Teil hier ist wichtig. Einfach nur genauso zwischendrin. Vers 33 geht's weiter. Kurz vor Tagesanbruch redete Paulus allen zu, unbedingt noch etwas zu essen. Ihr wartet nun schon 14 Tage auf Rettung, sagte er, und habt die ganze Zeit nichts weiter zu euch genommen. Deshalb bitte ich euch jetzt dringend etwas zu essen. Ihr müsst euch stärken, weil das zu eurer Rettung gehört. Es wird nämlich keinem von euch auch nur ein Haar vom Kopf verloren gehen. Mit diesen Worten nahm Paulus Brot, dankte Gott vor aller Augen dafür, brach ein Stück ab und begann zu essen. Da fassten sie alle neuen Mut und fingen ebenfalls an zu essen. Wir waren insgesamt 276 Personen an Bord. Als sich alle satt gegessen hatten, schütteten sie die restliche Getreideladung ins Meer, um das Schiff zu erleichtern. Manchmal tut's gut, aber nur richtig gut zu essen. Sich hinzusetzen und ordentlich was zu essen, dir deinen Magen zu füllen. Aber auch dieses Abendmahl, was Paulus hier tut, so dankbar zu sein, vor Gott zu kommen und sagen, hey, danke Gott für das Brot, auch wenn gerade alles um uns hereinbricht. Aber hey, ich habe immer noch ein Brot zu essen und ich danke dir Gott, dass du mir das schenkst. Hey, wie genial, diese Einstellung von Paulus, diese Perspektive von Paulus, auch im größten Sturm dankbar zu sein. Er wird das Schiff gleich verlieren, aber er dankt Gott. Und auch so dieses, hey, wenn ihr eine Krise erlebt persönlich, lass uns nicht sofort irgendwie nach der Lösung suchen oder nach der Lösung schauen, sondern suche zuerst Gottes Gegenwart. Setz dich hin, setz dich daheim an den Tisch, nimm Brot zu dir, nimm einen Schluck Saft zu dir und hab Gemeinschaft am Tisch des Herrn. Nimm das Abendmahl ein und genieße diese Gemeinschaft. Suche zuerst Gottes Gegenwart, suche seine Gemeinschaft, bevor ihr dann über die Lösung nachdenkt und was vielleicht ja, die Lösung für das Problem sein kann. Auch wenn du verheiratet bist mit deinem Partner zusammen. Ich glaube, es ist so kostbar, da steckt so ein Segen auch drin, zusammen einfach vor Gott zu kommen und diese Gemeinschaft mit ihm zu suchen. Vers 39. Das Kapitel ist gleich vorbei. Als es dann endlich Tag wurde, sahen die Seeleute eine unbekannte Küste vor sich. Doch als sie eine Bucht mit flachem Strand entdeckten, wollten sie das Schiff dort auf Grund laufen lassen. Sie kappten die Ankertaue, sodass die Anker im Meer zurückblieben. Gleichzeitig lösten sie die Taue, mit denen sie die beiden Steuerruder während des Sturms festgebunden hatten, und hissten das Vorsegel. Als das Schiff im Wind wieder Fahrt machte, hielten sie auf die Küste zu. Dabei gerieten sie aber auf einen Sandrücken und liefen auf Grund. Der Bug rammte sich so fest ein, dass das Schiff nicht weiter flott zu machen war und das Heck unter der Wucht der Wellen zerschlagen wurde. Da beschlossen die Soldaten, alle Gefangenen zu töten, damit keiner schwimmend entkommen könnte. Doch der Hauptmann, der Paulus das Leben retten wollte, verhinderte es. Er befahl den Schwimmern, als Erste über Bord zu springen und sich an Land zu retten. Die anderen sollten auf Planken und Wrackteilen folgen. Und tatsächlich konnten sich alle an Land retten. Auch wieder so schön zu sehen, Gottes Gunst auf Paulus Leben. So, er stand kurz vorm Tod, weil dieser Soldat alle Gefangene umbringen wollte, worunter Paulus auch gehörte. Aber der Hauptmann sagte, Moment, das lassen wir nicht zu. Wir haben es gleich geschafft. Gut, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt und so aufmerksam zugehört habt. Jetzt Kapitel 28 noch, ein Teil davon. Denn die Geschichte ist noch nicht vorbei. Sie sind alle gerettet, aber es geht noch weiter. Gott hat noch was vor. Vers 1. Nach unserer Rettung erfuhren wir, dass die Insel Melite hieß. Die Inselbewohner waren überaus freundlich zu uns. Sie machten ein Feuer im Freien und holten uns dazu. Denn es hatte angefangen zu regnen und es war kalt. Als nun Paulus einen Haufen Reisig zusammenraffte und aufs Feuer legte, schoss eine Sandviper heraus und biss sich an seiner Hand fest. Jetzt müsst ihr euch die Situation nochmal konkret vorstellen. So, die erleben gerade Schiffbruch. Stranden an irgendeiner Insel, begegnen da Inselbewohner. Gott sei Dank sind die freundlich und nehmen sie gut auf, machen ein Feuer. Es war kalt. Paulus war vermutlich auch total fertig, hat ja auch irgendwie 14 Tage nichts gegessen und die eine Mahlzeit natürlich Kraft gegeben, aber nach so einem Schiffbruch dann an Land zu schwimmen mit Kleidung, ist auch nicht einfach. Denkt sich, hey, die haben ein Feuer gemacht, komm, ich möchte meinen Mitmenschen auch dienen, ich sammle auch ein bisschen Holz, legt es auch aufs Feuer, das ja, vermutlich auch für sich selber, auch, aber auch für die Mitmenschen. Also es hat so eine dienende Haltung und was passiert? So eine Schlange kommt, eine Giftschlange kommt da raus und beißt ihn in den Arm, in die Hand. Und auch wieder so der Moment, hä, sag mal, Gott, reicht's nicht irgendwann? Ich bin doch irgendwie auf dem gut, also eigentlich doch auf dem richtigen Weg unterwegs, warum kommt denn da jetzt noch eine Schlange und beißt mich? Und vielleicht steht diese Schlange so für die Enttäuschung und das Verletzen innerhalb der Gemeinde. Wenn wir von Brüdern und Schwestern, die wir echt gerne haben, die mit Jesus unterwegs werden, unerwartet verletzt werden. Und ich glaube, das passiert hin und wieder in unseren Gemeinden, weil wir sind alle nur Menschen und wir sind keiner von uns perfekt. Das ist auch das Schöne daran, dass wir einfach so nicht perfekte Menschen zusammen hier unterwegs sind. Aber genau da findet Verletzung statt. Und ich möchte dich ermutigen, hey, lass dich von sowas nicht entmutigen, sondern wie Paulus, das lesen wir gleich, er schüttelte die Schlange, er schüttelte diese Verletzung einfach ab und stand da drüber. Und ich glaube auch 99%, möchte ich mal behaupten, alle Verletzungen, die wir hier erleben, sind nicht böswillig gemeint, sondern sind aufgrund Misskommunikation, man versteht sich irgendwie falsch, man hat andere Erwartungen, wie der andere erfüllen kann, oder einfach nur ein Fehlverhalten, aber nicht böswillig. Deshalb lass uns solche Verletzungen, lass es nicht zwischen uns stehen. Vergebung gehört als Christ dazu. Es ist sehr notwendig, Vergebung. Jesus ermahnt uns da zu vergeben. Wir können als Christen nicht ohne Vergebung eigentlich leben. Deshalb kleine Ermutigung dazu. Diese Verletzung, die Paulus hatte, einfach abzuschütteln. Wie es in Vers 5 steht. Aber Paulus schleuderte die Schlange ins Feuer und erlitt keinen Schaden. Die Leute erwarteten, dass er plötzlich anschwellen oder tot umfallen würde. Nachdem sie ihn aber eine Zeit lang beobachtet hatten, ohne dass etwas Ungewöhnliches mit ihm geschah, änderten sie ihre Meinung und sagten, er sei ein Gott. Gut, es ist jetzt wieder nicht so positiv, dass er als Gott bezeichnet wurde. Aber es geht noch weiter. In der Gegend, in der wir gestrandet waren, lagen die Landgüter von Publius, dem obersten Regierungsbeamten der Insel. Der nahm uns freundlich bei sich auf. Für 3 Tage waren wir seine Gäste. Der Vater des Publius hatte allerdings gerade die Ruhe und lag mit hohem Fieber im Bett. Paulus ging zu ihm hinein, er betete, legte ihm dann die Hände auf und heilte ihn. Daraufhin kamen alle anderen Kranken der Insel und ließen sich heilen. Die Folge war, dass sie uns mit ehrenvollen Geschenken überschütteten und uns bei der Abreise alles mitgaben, was wir brauchten. Was eine verrückte Story. Wundert mich, dass man auch sowas auch noch irgendwie keinen Hollywood-Film oder so gedreht hat. Finde ich mega spannende Geschichte. Was eine crazy Story. Paulus, er hat sich nicht unterkriegen lassen. Er hat weiter gedient. Ja, es ging sogar so weit, dass er zu dem Obermann da gerufen wurde, dem Regierungsbeauftragten, und er hat für die Kranken gebetet. Er hat da auch seinen Dienst nicht aufgehört. Er hat für unzählige Menschen hier gebetet. Und das ist das Coole, so, hey, was ein geniales Zeugnis. Gott hatte was vor mit Paulus. Gott hatte was vor mit dieser Insel. Gott wollte Paulus nicht einfach nur nach Rom senden, sondern er hatte auch diese Insel auf dem Schirm. Und sagte, hey, genau da will ich, dass Menschen von mir erfahren. Will ich, dass Menschen geheilt werden. Und Paulus hat sich davon gebrauchen lassen, von diesen Umwegen, von diesem Schiffbruch, von diesem Sturm, der kurz eigentlich sein Tod bevorstand. Gott gibt uns ja viele Versprechen in unserem Leben oder auch in seinem Wort, aber er zählt nicht immer, wie genau es der Plan jetzt da aussieht, wie genau wir da hinkommen. Und es kann manchmal drunter und drüber gehen. Das Lobpreisteam, genau, ihr dürft nach vorne kommen, wir werden noch ein Lied singen. Was nehmen wir aus dieser Geschichte jetzt mit? Ich glaube, wir können viele Dinge mitnehmen. Aber eine Sache, ich glaube, die echt heraussteht, ist dieses Vertrauen von Paulus in seinen Gott. Vertrauen, das so weit reichte, dass er 14 Tage lang nichts um sich herum gesehen hat und der Tod mehrmals vor der Tür stand. Wenn wir ihm vertrauen in jeder Situation, dann glaube ich, dass Gott diese Situation gebrauchen möchte, um Erweckung zu stiften. Vielleicht nicht immer Erweckung in unserem Umfeld, bei den Menschen, wo wir es uns gerne wünschen würden, aber Erweckung in deinem Herzen. Wir beten gerne für Erweckung, wir beten gerne, dass Gott da wirklich wirkt. Aber Erweckung fängt bei dir im Herzen an. Fängt bei mir im Herzen an. Und Gott möchte all diese Umwege gebrauchen, um uns schließlich näher an sein Herz zu bringen, um uns tiefer im Glauben zu verankern. Vertraue auf den Herrn. Wie kann das aussehen? Ich möchte schließen mit einem Zitat. Da wurde ein 90-jähriger Christ befragt, hey, wie beendet man das Leben gut als Christ? Und es ist auf Englisch, ich lese es kurz vor. Er sagte, just keep showing up, believing God is who he says he is. Also erscheine einfach jeden Tag wieder neu und glaube daran, was Gott sagt, der ist. So diese Treue, einfach jeden Tag diese kleine Treue wieder aufzubringen. Hey Gott, und heute ist wieder ein Tag und ich bleib dir treu. Just keep showing up, believing God is who he says he is. Ja Gott, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass wir heute in deinem Wort lesen dürften. Ich danke dir, dass dein Wort, dass du es uns geschenkt hast, das ist so kostbar und es ist so voller Weisheit und Geschichten da drin. Und ich danke dir einfach für deine Ermutigung, dass wir an dieser Geschichte auch lernen dürfen, dir zu vertrauen. Hey, ich danke dir, dass mein Leben, dass unser Leben in deiner Hand liegt. Und egal, was auf uns zukommt, darf ich dir vertrauen und darf ich voller Hoffnung sein, weil du mich erlöst hast, weil du uns erlöst hast, Jesus. Herr, wir preisen und wir ehren dich dafür, dass du einen Plan hast und wir Teil von diesem Plan sein dürfen, Herr. Danke für das Gospelhaus hier in Heidenheim. Danke für diese wunderbare Gemeinde, Herr. Ich bitte dich, dass du sie segnest, Herr. Dass du jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, dass du sie berührst oder auch über den Livestream zuschaut, die gerade im Urlaub sind oder unterwegs sind. Herr, dass du uns berührst, dass du die Herzen ganz neu begegnest, Herr. Herr, ich danke dir, dass du unser Gott bist, dass du allmächtig bist und dass du die Kontrolle nie verlierst. Herr, wir verlieren manchmal die Kontrolle über unser Leben, aber du verlierst sie nicht. Du sitzt auf dem Thron, du hast den Feind besiegt. Du bist der König für alle Zeit. In Jesu Namen. Amen.